SWR 2 Lesenswert Magazin.
Willkommen zum neuen Buch von Dagmar Leupold. Dagmar Leupold, geboren 1955, kommt aus der Gegend von Koblenz, hat in Marburg, Tübingen und New York studiert, und zwar Germanistik, Philosophie, klassische Philologie, also sozusagen eine gelehrte Dichterin. Ihre Bücher waren schon häufiger auf der Longlist des Buchpreises und jetzt hat sie ein neues Buch veröffentlicht mit dem rätselhaften Titel Lavinia. Ich unterhalte mich mit der Literaturkritikerin Maike Fessmann darüber. Vielleicht wollen Sie einfach mal anfangen. Worum geht's denn in dem Buch?
In dem neuen Roman von Dagmar Leupold schmeißt eine Ich-Erzählerin aus dem 25. Stock eines New Yorker Hochhauses ihre Lebensgeschichte zu Boden. Sie steht im Herbst ihres Lebens und sammelt am Ende die Splitter auf. Wir können uns also vorstellen, dass dieser Roman aus lauter Fragmenten besteht. Es ist dasselbe Motiv wie schon in den vorhergehenden Romanen Unter der Hand und Die Witwen. Eine alleinstehende Frau, und ich betone alleinstehend und nicht alleinstehend. Das ist einer der wichtigen Punkte dieses Romans, dass es ein großer Unterschied ist. Erzählt aus ihrer Biografie, aber auch von den Schwierigkeiten, was es heißt, im Herbst des Lebens zu stehen. Dieser Ausdruck fällt tatsächlich, im Herbst des Lebens.
Unsere Sendung heißt ja heute Bücher vom aufrechten Gang. Da ist alleinstehend ja eigentlich ein sehr schöner Ausdruck auch dafür.
Ja, das passt hervorragend, genau.
Sagen Sie noch ein bisschen was über die Heldin. Wie ähnlich ist die vielleicht dann auch der Autorin?
Also es gibt eine Menge Lebensstationen, die sich gleichen bei Dagmar Leupold und bei dieser Lavinia. Das ist ja ein Name aus der römischen Mythologie. Sie war die Frau des Aeneas, sie kommt bei Dante vor, bei Ovid, bei Vergil. Sie wird also sehr nach oben geschraubt, diese Figur. Und sie hat ähnliche Lebensstationen wie Dagmar Leupold. Es sind die Flüsse, die eigentlich diesen Roman zusammenhalten. Es ist die Lahn, es ist der Neckar, es ist der Arno, es ist der Hudson
noch,
und
ja.
Es ist die Isar. Und das sind auch die Lebensstationen von Dagmar Leupold. Es spielt zum Teil in Marburg, es spielt in Tübingen und es spielt auch ganz stark eben in New York. Und der Witz dabei ist, dass sie diese Lebensstation in so eine Art Panoramablick verbinden kann durch diese Splitter, die sie einsammelt. Da kann dann etwa die Lorelei und das Chrysler Building in einem Atemzug genannt werden und die Penn Station.
Das ist ganz schön, gell? Das sind so Analogien, die da stattfinden, die sie immer wieder aufbaut. Und trotzdem habe ich mich oft gefragt, was lese ich hier eigentlich? Lese ich gerade eine Autobiografie oder lese ich ein Buch über das Alleinstehenkönnen einer Frau, die zufällig Material aus Dagmar Leupolds Leben hat?
Also der Roman ist sicher nicht so autobiografisch wie beispielsweise der Roman Nacht in Kriegen über ihren Vater. Aber er ist eben eine Möglichkeit, ganz typische Situationen der Lebensphase, in der sie eben als Jahrgang 1955 geborene Autorin ist, auf eine Figur zu übertragen. Bei anderen, also etwa in dem Roman Die Witwen, hat sie das ja auf verschiedene Figuren übertragen. Und hier verfremdet sie sozusagen die Erfahrungen, wie soll man sagen, indem sie das mit einer Schicht von Mythologie überzieht. Zum Teil ist das in meinen Augen nicht geglückt, wenn sie dieses, also es heißt, einmal Herbstlicht ist sakrales Licht. Und das ist die Krux eigentlich dieses Romans, dass sie relativ banale Dinge dann durch diese mythologische Verklärung auflädt und diese heilige Überhöhung dieser Lebensphase dann doch manchmal auch an den Kitsch grenzt.
Oh, das ist aber ein hartes Wort, aber letzten Endes nicht so weit weg von meiner Lektüre-Erfahrung. Ich hatte das Buch gelesen und dachte, das ist vielleicht auch so eine Art Test, wie komme ich mit einer typischen Frauenlektüre zurecht oder mit dem Lesen eines Frauenschicksals. Aber dann war das ja gar nicht so, sondern es ist eigentlich eine grundliterarische Erfahrung, dass dieses Buch schon dick aufträgt, oder?
Das ist ja immer wieder die Frage. Also wir hatten das ja jüngst auch bei Simon Strauss. Also war unser letztes Gespräch. Ein männlicher Autor, sehr viel jünger, der von seinen Rom-Erfahrungen erzählt. Und auch da ist ja das Problem, wie viel Vergil, wie viel Dante brauche ich, um eine ganz gewöhnliche Geschichte zu erzählen? Und was passiert mit diesem Ich, das da erzählt, wenn es sich all dieser großen Vorgänger bedient? Wird es größer dadurch oder wird es kleiner dadurch?
Bei Simon Strauss war war das ja so, ja, der kam mir jung vor, der streckt sich sozusagen nach dem Schreiben seines Vaters und versucht diesen Horizont aufzubauen, den er vom Elternhaus her gewohnt ist. Bei Dagmar Leupold wundere ich mich, warum sie das alles, diesen sprachlichen Aufwand betreiben muss, wo sie doch eigentlich eine sehr klare Vorstellung hat von dem, was sie erzählt.
Ich denke, es ist eine Form der Maskerade. Es sind ja doch recht intime Einblicke, die sie trotz allem gewährt in das Leiden einer Frau um die 60, ja. Und das kann man natürlich auch damit machen, indem man die Sache sprachlich maskiert. Und das verstehe ich auch durchaus. Nur die Frage ist eben, wie weit kann der Effekt gehen? Also wenn zum Beispiel zwei während der Messe, Frankfurter Buchmesse, miteinander im Bett liegen und das Smartphone der kleine Fernsprecher heißt und als etwas bezeichnet wird, das wie das Schwert des eifersüchtigen König Marke zwischen Tristan und Isolde liegt, dann ist es einfach so weit hochgepusht, dass man sagt, die Situation ist klar, aber sie könnte vielleicht auch auf andere Art und Weise verfremdet werden. Und sie erzählt auch natürlich Dinge von Missbrauch, von Übergriffen, die man sicher nicht einfach so ohne irgendwelche Verfremdungseffekte erzählen möchte.
Ja,
und
ja,
dazu gehört, glaube ich, der Verfremdungseffekt mit diesen Mitteln.
Ich habe beim Lesen manchmal versucht, das Buch mir sozusagen schön zu lesen vielleicht. Dieses ganze Gelehrte, diese Parallele zu der Lavinia, zu der historischen Lavinia, da gibt uns Dagmar Leupold ja keinerlei Hilfestellung im Roman. Dass das von Vergil ist, dass das von Dante ist. Erwartet sie in so einem Augenblick, dass man das als Leser weiß? Oder denkt sie, der Leser von heute hat sowieso ein Handy dabei und googelt sich die Ergebnisse erstmal zusammen, was für eine Frau diese Lavinia ist? Oder warum macht sie zum Beispiel das?
Ich nehme mal an, dass sie darauf setzt, dass das gar keine Rolle spielt zunächst, dass die Geschichte auch so funktionieren müsste, ohne dass man das weiß. Und dass natürlich für uns Kritiker, die wir dann doch länger über einen Roman sprechen, diese Dinge eine Rolle spielen. Und wenn wir es nicht wissen, schauen wir es nach. Ganz am Schluss fand ich eigentlich, es endet ja mit einem Wutanfall. Es geht ja Stockwerk für Stockwerk und es werden aber auch Stockwerke ausgelassen. Also sie spart sich auch mal 9 Stockwerke. Gibt es einen richtigen Wutanfall, wo sie schreit, ich trenne mich von allen Männern, ich trenne den Restmüll, ich werf die alle weg. Und ich fand eigentlich diesen Wutanfall, der zur MeToo-Diskussion gehört, den fand ich eigentlich sehr stark.
Ja, das hat mir dann auch gefallen, wo sie dann schreibt, irgendwie die Haut und das Papier sind jetzt nicht mehr geduldig. Das ist natürlich ein großer Satz dann in dem Augenblick.
Ja, und ich gehe aus der Horizontale in die Vertikale und in die Radikale. Das fand ich einen starken Schluss dafür.
An der Stelle wird das Buch dann interessant, vielleicht auch deswegen, weil es einfach ehrlich wird.
Also da ist sicher was dran, dass es zum Schluss ehrlicher wird oder dass sie den Ton wechselt. Toll finde ich auch die Szene, als sie dann sich einem neuen Mann annähert, offenbar die Erwartungen etwas runterschraubt. Dann sehen sie beide ein SUV stehen. Dort steht Vitaldiagnostik und Coaching. Und sie weiß schon, dass von dem Typen jetzt das Wortspiel kommt, ach, lieber Coach statt Coach, also lieber das Möbel, lieber zusammen auf das Sofa gehen, als sich coachen zu lassen. Und als er das dann sagt, dann denkt sie innerlich, Bingo. Und das finde ich eine sehr gute Szene für die Schwierigkeit, in höherem Alter wieder Partnerschaften zu finden, wo man sich tatsächlich ernst nimmt, aber auch nicht die Erwartungen so weit hochgeschraubt hat, dass da eben ein König Marke, ein Tristan oder der berühmte Prinz, berühmte Froschkönig daherkommen muss, sondern es sind halt alles dann, ich sag's jetzt mal drastisch, gebraucht Männer und gebraucht Frauen mit ihren eingespurten Verhaltensweisen, die man manchmal in dem Alter dann schon sehr gut vorhersehen kann. Und da steckt eine gewisse Tragikkomik drin, über die sie aber ja eben auch in anderen Tonlagen schon geschrieben hat.
Was ich schön fand, war das Wortspiel, dass die Worte Schäfchen und Chefsache genau die gleichen Buchstaben enthalten. Da war ich völlig begeistert und dachte, das ist so dermaßen auch, da spiegelt sich ja alles drin, das Mann-Frau-Ding, Chefsache und Schäfchen, die Gleichheit der Buchstaben. Da war ich dann, habe ich tief meinen Hut gezogen und gedacht, was es nicht alles gibt auf der Welt.
Ja, es gibt sehr schöne Stellen im Roman und auch sehr viel Gutes, aber insgesamt ist es nicht ihr bester Roman.
Schade eigentlich, aber dann empfehlen wir einfach die Witwen an der Stelle.
Dann empfehlen wir einfach die Witwen, genau.
Herzlichen Dank. Ich sprach mit Maike Fessmann über das neue Buch von Dagmar Leupold, Lavinia.